Versetzt euch mal in die Lage von vor über 3 Jahren, Anfang 2020. Vielleicht ging es euch da gut, ihr habt euer Leben gelebt, habt eure Dinge gemacht, eure Routinen gehabt, euren Alltag, euch mit Freunden getroffen. Und stellt euch vor, dann hätte jemand zu euch gesagt, hey, nicht mehr lange, da werdet ihr eine richtig schwierige Zeit haben. Eure gesamte Welt wird auf den Kopf gestellt werden. Ihr werdet eure Freunde nicht mehr sehen können. Ihr müsst euch quasi zu Hause einschließen und viele Menschen werden sterben. Aber vielleicht werdet ihr traurig sein und vielleicht sogar am Boden zerstört. Doch dann, so eine Weile später, da werdet ihr wieder Freude haben. Ja, vielleicht sogar so eine große Freude, dass ihr andere damit anstecken könnt. Hättet ihr dieser Person geglaubt? Das ist schon ganz schön irritierend, oder nicht? Fast so, als möchte da einfach irgendjemand die gute Laune verderben. Und dann sind das ja auch nur so vage, kryptische Aussagen. Also irgendwann in nächster Zeit, da wird es dir schlecht gehen, aber irgendwann danach, da wird es dir dann wieder gut gehen, vielleicht sogar noch besser. So oder so ähnlich könnte man zusammenfassen, was Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 16 sagt. Kryptische Aussagen, die den Jüngern nicht wirklich irgendwas darüber verraten, was auf sie zukommen wird, was passieren wird, sondern sie eigentlich noch verwirrter dastehen lässt. Wir wollen mal reinschauen in Johannes 16, die Verse 16 bis 23. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit, hat er gesagt. Was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Dies ist nur eine von mehreren Abschiedsreden von Jesus. Johannes sammelt hier an der Stelle Abschiedsworte, in denen Jesus seinen Jünger mehr oder weniger auf seinen bevorstehenden Tod vorbereitet. Weil Vorbereitung ist alles, oder? So sagt man das doch. Nur werden wir in diesem Leben wohl nicht immer, oder wir werden immer wieder aufs Neue feststellen, dass wir uns eben nicht auf alles vorbereiten können. Wir können uns niemals hundertprozentig auf alle Eventualitäten, die auf uns zukommen, vorbereiten können. Und besonders nicht, wenn man es so vage hält wie Jesus hier. Ja nun, also bald, also in nächster Zeit, nur eine kleine Weile, ja, dann bin ich weg. Die Jünger verstanden ja auch nicht, was er gesagt hat. Vielleicht haben sie sich gefragt, verreist er jetzt? Hat er einfach keine Lust mehr, hier durch die Gegend zu rennen und sich mit Pharisäern rumzuschlagen? Was heißt es denn, ich bin weg? Aber wenn Jesus weiter ins Detail gegangen wäre, hätte das die Jünger wohl auch nicht besser auf die Brutalität vorbereitet, von denen sie später Zeuge geworden sind. Darauf, dass der Mensch, dem sie seit langer Zeit Schritt für Schritt folgten, für den sie alles aufgegeben hatten, dieser Mensch sollte plötzlich tot sein. Der Mensch war nicht mehr da. Darauf können wir uns nicht vorbereiten. Auf den Tod eines geliebten Menschen kann man sich nicht vorbereiten. Egal, wie endgültig eine Diagnose ist, wie es wirklich ist, was man fühlt, welchen Verlust man empfindet, wenn dieser Mensch dann wirklich nicht mehr da ist, darauf kann einen keiner vorbereiten. Wie sich Herzschmerz anfühlt, wenn eine Beziehung auseinandergeht oder eine Freundschaft, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Darauf, wie sich eine Depression anfühlt, kann man sich nicht vorbereiten. Egal, wie viel man sich informiert, Erfahrungen und Geschichten von anderen Menschen hört. Man weiß nicht, wie es ist, wenn man selbst in dieser Situation ist. Die Jünger verstehen hier nicht so richtig, was Jesus ihnen sagen will. Sie fragen sich, was meint er denn damit? Was ist diese kurze Zeit? Und sie fragen sich auch noch, was meint er damit? Ich gehe zum Vater. Jesus sagt das an dieser Stelle vielleicht nicht, aber in anderen Abschiedsreden, die wir lesen, da spricht er davon, dass er zum Vater gehen wird. Und die Jünger verstehen nicht, was er damit meint. Sie sind verwirrt. Und Jesus versucht ihnen nochmal mit deutlicheren Worten klarzumachen, was passiert, und trotzdem hält er es vage. Er sagt ihnen, dass es ihnen nicht gut gehen wird, dass sie trauern werden und dass irgendwann diese Trauer wieder in Freude umschlagen wird. Was Jesus hier tut, ist Hoffnung sehen. Wenn er erstmal tot ist, dann kann er seinen Jüngern keinen Mut zusprechen. Er sagt ihnen bereits jetzt, dass sie irgendwann wieder Freude empfinden werden. Und dazu nutzt er eben diesen Vergleich mit der Geburt eines Kindes. Ich schätze, mit diesem Bild können die meisten von uns etwas anfangen, egal ob mit oder ohne Erfahrung. Die Schmerzen, die durchlebt werden, die werden von der Freude darüber, das eigene Kind in den Arm zu halten, abgelöst. Für die, die noch kein Kind bekommen haben, so wie ich, ihr kennt aber vielleicht andere Schmerzen. Schmerzen, die so groß werden, dass sich irgendwie so das ganze Sein darauf konzentriert. Wenn man diesen Schmerz hat, kann man sich in dem Moment nicht vorstellen, dass dieser Schmerz bald weg sein wird, weil dieser Schmerz in dem Moment alles ist, was man sieht, was man merkt, das, worauf man sich konzentriert. Und da hilft es nicht viel zu sagen, bald ist dieser Schmerz vorbei, weil jetzt gerade habe ich diesen Schmerz. Das macht die Schmerzen nicht weniger schmerzhaft. Ich möchte an dieser Stelle mal einen kleinen Exkurs mit euch zum Thema Hoffnung machen. Ich habe ja gesagt, Jesus sät Hoffnung, und ich teile mal ein paar Gedanken dazu, was Hoffnung eigentlich ist. Hoffnung richtet sich nämlich immer auf die Zukunft. Wenn ich hoffe, dann habe ich eine positive Erwartung. Also ich warte darauf, dass etwas, das ich mir wünsche, eintritt. Hoffnung steht aber auch nicht immer allein. Hoffnung ist oft begleitet von Sorge. Sorge darum, dass das Erwünschte eben nicht eintritt. Und ich stelle folgende These auf. Manchmal macht die Hoffnung blind und manchmal sind wir blind für Hoffnung. Blinde Hoffnung und blind für Hoffnung. Es gibt manchmal Situationen, von denen ich glaube, dass die Hoffnung uns blind machen kann. Wir wollen uns viel lieber an diese positive Zukunftserwartung festhalten, als der Realität ins Auge zu blicken. Hoffnung kann auch dazu führen, dass wir Unausweichliches vermeiden und mit unserem Kopf viel zu sehr bei einem gewissen Ideal stecken bleiben. Man wünscht sich so sehr, dass es ganz genau so wird, wie wir es uns vorstellen. Und dann müssen wir diese Idealvorstellungen loslassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es keine Hoffnung mehr gibt oder man Hoffnung aufgeben muss. Vielmehr sollte man diese Hoffnung durch eine andere ersetzen. Offen sein für etwas Neues, eine Hoffnung darauf haben, dass es gut werden wird, egal was passiert. Eine positive Zukunftserwartung. Manchmal macht die Hoffnung blind, und manchmal sind die Menschen blind für die Hoffnung. Es gibt also auf der anderen Seite auch die Situation, blind für die Hoffnung zu sein. Das ist zum Beispiel so eine Situation, von der ich gerade gesprochen habe. Schmerzen, in denen die so stark sind, dass sich das ganze Sein darauf konzentriert. Oder Situationen, in denen einen die Trauer so sehr erdrückt und alles einzunehmen scheint. Ich glaube, so ging es den Jüngern auch. In Markus 16 lesen wir davon, dass Jesus als der Auferstandene Maria Magdalena begegnet ist. Und die geht zu den Jüngern und sagt ihnen, hey, ich habe Jesus getroffen. Sie erzählt ihnen davon, dass Jesus auferstanden ist. Und wir lesen in Vers 10 und 11, sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Die Jünger waren so tief in ihrer Trauer gefangen, dass sie nicht glauben konnten, dass Jesus wieder lebendig sei. In dem Moment haben sie sich wahrscheinlich nicht daran erinnert, was Jesus ihnen hier gesagt hat, dass sie ihn doch wiedersehen würden. Es war ihnen nicht möglich, in dem Moment Jesu zahlreiche Ankündigungen von seinem Tod zu entschlüsseln. Sie schienen, wenn man das so liest, nicht gerade hoffnungsvoll. Die Jünger hatten den Menschen verloren, dem sie für lange Zeit Schritt auf Schritt gefolgt sind, für den sie alles aufgegeben haben. Denjenigen, um den sich ihr gesamtes Leben gedreht hat. Wie macht man da weiter? Wie können sie da nicht trauern? Ihre Welt ist in sich zusammengebrochen. Sie hatten auf Jesus gebaut und nun schien ihnen alles kaputt. Sie hatten wahrscheinlich Fragen, Zweifel. War Jesus wirklich der, von dem wir dachten, dass er es ist? Haben wir uns in ihm getäuscht? Keiner sagte in dem Moment, wartet mal, Jesus hat uns doch gesagt, dass alles wieder gut werden würde. Nein, sie mussten durch den Schmerz und die Trauer und die Verzweiflung durch. Genau das ist es ja auch, was Jesus ihnen angekündigt hat. Ihr werdet trauern und ihr werdet klagen, ihr werdet weinen. Während viele andere meinen Tod feiern, wird es euch zum absoluten Gegenteil zumute sein. Trauer und Schmerz müssen durchlebt werden. Während diese aber so groß, dass es keine Hoffnung zu geben scheint, ja, wozu gibt es denn dann überhaupt Hoffnung? Bringt es überhaupt etwas zu hoffen? Ja, weil Hoffnung ist der Motor, der uns antreibt. Hoffnung ist notwendig. Es gibt so viele Dinge, da müssen wir die Hoffnung bewahren. Ich möchte darauf hoffen, dass der Krieg in der Ukraine irgendwann ein Ende nimmt. Ich möchte darauf hoffen, dass die Frauen im Iran irgendwann ihre Freiheit erkämpft haben. Ich möchte weiter darauf hoffen, dass Kinder nicht mehr hungern müssen. Und ich möchte weiter darauf hoffen, dass die Mutter endlich ehrlich zu ihrem Kind ist. Ich hoffe darauf, dass Gott Licht in diese Welt bringt. Und jede kleine gute Tat, jedes gute Wort, jeden Trost, den wir spenden, dass all das, das Dunkle, das uns so oft begegnet, erhält. Es scheint so, als hätten die Jünger die Hoffnung aufgegeben. Als wäre alles verloren gewesen. Ja, selbst als ihnen Augenzeugen berichteten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wollten sie es nicht glauben. Wir erfahren an keiner Stelle wirklich, wie sich die Jünger fühlten in dieser Zeit, abgesehen davon, dass Markus beschrieb, dass sie tatsächlich trauerten, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Wir erfahren nicht, ob sie wirklich hoffnungslos waren. Und auch wenn Markus davon berichtet, dass Jesus ihnen ihren Unglauben über seine Auferstehung vorhielt später, glaube ich, dass sie nicht ganz hoffnungslos waren. Dass Jesus wirklich in dieser Ankündigung Hoffnung gesät hat. Wir lesen in den Berichten um die Auferstehung, wir lesen von den Jüngern, die sich selbst davon überzeugen wollten, dass das Grab leer ist. Sie sind selber dorthin gegangen, um zu sehen, wovon berichtet wurde. Und auch wenn sie es nicht verstanden, irgendwas war da, irgendwas hat sie angetrieben. Mir zeigt das, sie hatten eine Hoffnung. Vielleicht erinnerten sie sich doch irgendwo an Jesu Worte, auch wenn sie sie nicht verstanden. Für sie war das so eine wilde Geschichte. Jesus nicht mehr im Grab, auferstanden soll er sein. Lebendig. Ja, die Jünger konnten es vielleicht nicht glauben. Aber das heißt nicht, dass sie es nicht doch hofften. Der Glaube an Jesu Auferstehung mag nicht da gewesen sein, aber innerlich darauf hoffen können sie trotzdem. Das ist das Geniale an Hoffnung. Sie kann auch in den ausweglosesten Situationen da sein. Hoffnung trägt durch. Jetzt habe ich so viel über Hoffnung geredet, dabei kommt dieses Wort an keiner Stelle im Text vor. Aber als ich die Verse gelesen habe, war das das Erste, woran ich gedacht habe. Auch wenn er sie nicht darauf vorbereiten kann, was passieren wird und was sie empfinden werden, macht Jesus seinen Jüngern Hoffnung. Hoffnung darauf, dass ihre Zeit der Trauer vorbeigehen wird und darauf, dass sie verstehen werden, dass sie eines Tages verstehen werden, wovon er die ganze Zeit gesprochen hat. All die kryptischen Aussagen, die vagen Geschichten, irgendwann werden sie es verstehen. Jesus sagt am Ende, an diesem Tag müsst ihr mich nichts mehr fragen. Jubilate, so heißt der heutige Sonntag. Jubelt. Die Jünger konnten am Ende jubeln darüber, dass Jesus auferstanden ist. Und das können wir auch. Jubeln und uns freuen über das, was Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung getan hat. Damit gibt er uns auch heute noch eine Hoffnung für die Welt, in der wir leben. Und für die, auf die wir warten. Die Hoffnung, die Jesus uns gibt, die unterscheidet sich von der, die von uns selbst kommt und die aus unseren Wünschen herrührt. Die Hoffnung, die uns blind machen kann oder für die wir manchmal blind sind. Jesus gibt uns eine lebendige Hoffnung. Jesus macht wahr, was er verspricht. Das sehen wir auch an dieser Geschichte hier. Auch wenn es uns schwerfällt zu glauben, dürfen wir niemals aufhören zu hoffen. Denn Hoffnung trägt durch. Durch all das Chaos, das wir auf dieser Erde sehen, durch all die Schmerzen, durch die Trauer und die Verluste, die wir durchleiden, durch Kriege, durch Hunger und Unterdrückung. Durch das Dunkle scheint die Hoffnung durch. Hoffnung, dass es gut werden wird. Dass Jesus uns durchträgt, dass Glück und Freude, dass Liebe und Licht Platz haben und dass sie größer sind als alles andere. Dass wir eines Tages bei ihm sein können und jubeln werden. Amen.